Woher kommt eigentlich der Rettungsteddybär?
Und wie können Kinder eigentlich ihren Krankenhausaufenthalt bewerten?
Und wer passt eigentlich auf die vielen Kinder in den Kinderkliniken auf? Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Messerschneide, euer Lieblingspodcast rund ums Gesundheitssystem in Deutschland. Mein Name ist Julia Riemenschneider und ich bin zu Gast bei meinem Bruder
Felix Riemenschneider. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ganz wichtig zu sagen ist mir natürlich am Anfang, wir sind beides Ärzte, Geschwister und machen hier alle zwei Wochen auf Missstände in unserem Gesundheitssystem aufmerksam, die uns in der Medizin, unsere PatientInnen und auch dich täglich betreffen können. Dann würde ich mal sagen, liebe Julia, kommen wir mal direkt zu unserem Newsblock. Und zwar beschloss das Bundeskabinett am 29.04.2026 etwas ganz Besonderes, und zwar das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Wir berichteten hierzu bereits in Folge 73 Sparpläne für die gesetzliche Krankenversicherung, und da sind wir ausführlich nochmal auf die Vorschläge der Finanzkommission des Bundesministeriums für Gesundheit, das ja die Sparpläne für die GKV-Beitragssatzstabilisierung vorgelegt hatte. Jetzt wurde davon einiges umgesetzt und Don Merz und Nina Wagen haben sich zusammen die Ehre gegeben und das auf einer Pressekonferenz dann auch nochmal verkündet, dass mit den geplanten Maßnahmen dafür gesorgt werde, dass die Gesundheit jetzt wieder bezahlbar bleibt und zugleich der Wirtschaft Planbarkeit gegeben werde. Grundsätzlich seien trotz eigener Akzente und Anpassungen die Leitlinien der Finanzkommission Gesundheit übernommen worden. So zumindest Nina Wagen. Das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Wer es wie gesagt genau wissen will, nochmal Folge 73 reinklicken. Was zuallererst einmal auffällt, ganz allgemein die geplanten Regelungen im Kurzüberblick. Kinder, elektronische Patientenakte und TSVG werden abserviert. Der größte Teil der vorgesehenen Entlastung für die GKV in 2027 kommt mit 11,2 Milliarden und das sind rund 69% von den 16 Milliarden, die gespart werden sollen, aus diversen Vergütungsbegrenzungen und Einsparungen bei Praxen, Kliniken und von den Arzneimittelherstellern. Patienten sollen insgesamt 2,5 Milliarden Euro beisteuern, was ca. 15% sind, und der Bund würde 2027 unterm Strich keinen Entlastungsbeitrag leisten. Interessant.
Uff, den Planungen zufolge soll in der vertragsärztlichen Versorgung 2027 allein mit der Streichung der Regelungen aus dem Termin Service- und Versorgungsgesetz eine Einsparung in Höhe von 1,3 Milliarden Euro erzielt werden. Was bedeutet das? Es gab ja bestimmte Terminmöglichkeiten, wie man zum Beispiel schneller bei Fachärzten unterkommen kann, und die werden umstrukturiert und dadurch werden Kosten gespart.
770 Millionen Euro sollen wegfallen durch die Vergütung zur Befüllung der elektronischen Patientenakte. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bericht reinlade, kriege ich aktuell 1,90 Euro, glaube ich, dafür. Und für die Erstbefüllung der EPA kriegt man, glaube ich, roundabout 11 Euro. Das soll wegfallen, dafür gibt es kein Geld mehr.
Und keine Anreize mehr, die EPA weiterzuführen.
Ebenso.
Also bye-bye EPA. Außerdem Anpassungen bei der Systematik der entbudgetierten Leistungen in der Kinder- und Jugendmedizin sollen 2027 Einsparungen in Höhe von 150 Millionen Euro erzielen. Was bedeutet das? Es gibt zum Beispiel Kinder mit bestimmten Diagnosen, wo dann der Kinderarzt bestimmte Therapien oder Medikamente verschreiben kann, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass er darunter Kosten für sich generiert. Ne? Das bedeutet jetzt eine strengere Überprüfung von bestimmten Verordnungen. Also auch da wird wahrscheinlich wieder eher der Anreiz gesetzt, dass man weniger Therapie verordnet für Kinder und Jugendliche.
Im Krankenhausbereich soll, das wurde ja auch schon von der Finanzkommission vorgeschlagen, die einnahmenorientierte Ausgabenpolitik etabliert werden, also die Begrenzung von Vergütungsanstiegen auf die Grundlohnrate. Das soll etwa ungefähr 2 Milliarden beitragen zu den Sparplänen. Bei bestimmten planbaren Eingriffen soll es ohne unabhängige ärztliche Zweitmeinung ein Abrechnungsverbot geben. Das heißt, wenn ich jetzt als Klinik zum Beispiel eine Hüftprothese implantieren will, muss der Patient erst nochmal oder die Patientin zu einem anderen Kollegen zur Zweitmeinung und darf dann erst operiert werden. Ansonsten wird die Abrechnung gestrichen.
Des Weiteren im Arzneimittelbereich, dem zweitgrößten Kostenblock in der GKV, soll mittels Einführung eines ergänzenden dynamischen Herstellerabschlags ab 2027 zu geschätzten Einsparungen in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro führen. Also es werden hier Gewinne aus der Pharmaindustrie gedeckelt.
Mit dem Kabinettsbeschluss erfolgte zudem endlich, in Anführungszeichen, der Einstieg in die stärkere Refinanzierung der GKV für Grundsicherungsempfänger. Hier zu Nina Wagen, wir beginnen mit einem kleinen Schritt, und der ist wirklich sehr klein, um die insgesamt angespannte Haushaltslage des Bundes nicht noch weiter anzuspannen. Und zwar sind hier vorgesehen für 2027 250 Millionen Euro, was nichts ist. Und das soll sich dann schrittweise steigern, 2028 auf 500 Millionen, 2029 auf 1 Milliarde, bis dann 2030 auf ca. 1,5 Milliarden. Was aber ganz witzig ist, dass ab dem nächsten Jahr auch gleichzeitig der Bundeszuschuss von 2 Milliarden Euro gekürzt wird. Also eigentlich kriegt die GKV jedes Jahr noch einen Bundeszuschuss von ca. 2 Milliarden und der wird nächstes Jahr einfach gestrichen. Also auf gut Deutsch ist es eine Milchmädchenrechnung, hier werden Schulden einfach nur umgeschichtet. Der Schritt macht überhaupt keinen Sinn.
Dann muss es noch eine kleine Taskforce in der Gesundheitspolitik geben, denn ab 2027 soll der gemeinsame Bundesausschuss jährlich für mindestens einen der planbaren und mengenanfälligen Eingriffe ein verpflichtendes Zweitmeinungsverfahren regeln. Hat mir eben schon mal angeschnitten. Wie gesagt, muss erst nochmal überlegt werden, was darunter fällt.
Dann gibt es einen Apothekenabschlag, der erhöht werden soll. Und zwar ist das ein gesetzlich festgelegter Beitrag, der von Apotheken auf verschreibungspflichtige Arzneimittel gewährt wird. Das ist sozusagen ein gesetzlich vorgeschriebener Rabatt gegenüber den Krankenkassen. Der liegt aktuell bei 1,77 Euro und soll sich auf 2,07 Euro erhöhen. Das heißt, die Apotheken werden verpflichtet, 30 Cent mehr Rabatt zu geben pro verschreibungspflichtigem Arzneimittel. Dann kommen wir nochmal kurz zur Familienversicherung. Hier habe ich auch nochmal aufgeschrieben, nichts Halbes oder nichts Ganzes. Die beitragsfreie Familienversicherung in der GKV bleibt laut den Planungen im Kern erhalten. Das wurde ja diskutiert, ob man das abschafft. Weiterhin beitragsfrei versichert bleiben Kinder und Eltern mit Kindern unter 7 Jahren, Eltern von Kindern mit Behinderungen und die, die außerstande sind, sich selber zu unterhalten. Außerdem pflegende Angehörige und Partner über einer Regelaltersgrenze, die nicht näher bezeichnet wurde. Ehegatten und Lebenspartner mit vorliegender voller Erwerbsminderung. Und für alle anderen Mitversicherten wird ein sogenannter Zusatzbeitrag erhoben in Höhe von 2,5% des Einkommens des erwerbstätigen Ehepartners. Also eine sehr komplizierte Lösung. Und zudem soll noch die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Krankenversicherung um 300 Euro pro Monat angehoben werden. Beziehungsweise für die private.
Ja, das ist nicht wenig. Jetzt noch etwas, was ich sehr umstritten finde, denn es soll jetzt definitiv eine Erhöhung auch bei den Zuzahlungsbeträgen geben. Bedeutet, um die Zuzahlung an die Preis- und Lohnentwicklung anzupassen, ist eine Erhöhung der Zuzahlung um 50% vorgesehen. Bereits geltende Zuzahlungsbefreiung und Härtefallregelungen bleiben aber unverändert hierbei. Bedeutet jetzt nochmal, zum Beispiel hatten wir ja schon das Beispiel Rezepte genannt. Das gab ja eine Rezeptgebühr von 5 Euro. 50% mehr würde bedeuten 2,50 Euro. Also man hat eine Zuzahlung pro Rezept von 7,50 Euro in Zukunft.
Außerdem soll es bei langwierigen Erkrankungen die Möglichkeit für eine Teilkrankschreibung geben. Das wird bestimmt extensiv genutzt werden, wenn Beschäftigte das explizit wünschen, von 25,50 und 75% der Wochenstunden.
Eine positive Entwicklung unserer Meinung nach, es gibt keine Homöopathie mehr. Darüber hinaus sollen homöopathische Leistungen nicht mehr als Satzungsleistungen der Krankenkassen erlaubt sein. Die alle 2 Jahre möglichen Hautkrebsvorsorgen für alle Erwachsenen sollen vom GBA überprüft und zielgenauer ausgerichtet werden. War ja auch umstritten, was der Nutzen wirklich ist jetzt vom Hautkrebs-Screening. Und Festzuschüsse für Zahnersatz sollen um 10 Prozentpunkte gesenkt werden. Härtefallregeln bleiben aber bestehen.
Und was ist mit der Zuckerabgabe, habe ich mich gefragt, nachdem ich den Artikel zu Ende gelesen hatte. Der steht nämlich gar nicht in dem Gesetz drin, aber es wurde ja immer so plakativ gesagt, dass das kommen soll. Und da soll es nämlich ein extra Gesetz geben. Und das fand ich jetzt auch wieder so lächerlich, weil am Ende öffnet es einfach nur Tür und Tor dafür, dass die Lobbygruppen das dann nochmal schön raus verhandeln können. Und was da konkret geplant ist, ist eine Zuckerabgabe auf gesüßte Getränke wie Limonaden und Cola, aber erst auch ab 2028. Aber das soll wie gesagt über ein separates Gesetz geregelt werden. Also ob diese Mehreinnahmen dann überhaupt den gesetzlichen Krankenkassen zugutekommen, am Ende ist hier das letzte Wort noch nicht gesprochen. Was ist unser Take dazu, Julia, zum Gesamtwerk?
Ich würde sagen, 20% gut, 80% sehr fragwürdig. Und ich glaube schon, dass die Patientenversorgung darunter leiden wird, ehrlich gesagt.
Also ich finde, wieder die No-Brainer wurden, die auch präventiv was ausrichten könnten, wie eine Erhöhung von der Alkohol- oder Tabaksteuer, wurden einfach nicht berücksichtigt, beziehungsweise wurde dann einfach wieder so stillschweigend unter den Teppich gekehrt. Da, wo man wirklich was machen könnte, das ist total bescheuert. Und dafür dann, was ich schon vorher prognostiziert hatte, dass die EPA-Sachen da wieder gekürzt werden, die jetzt gerade erstmal ein bisschen angelaufen ist, was ja auch, das führt ja alles wieder nur zur Doppeltherapie, ne? Weil dann wird irgendjemand, da wird keiner mehr einen Befund reinstellen, wenn es dafür kein Geld mehr gibt. Und wenn es nur 50, selbst sie hätten es ja kürzen können auf einen Euro oder weiß nicht, 50 Cent. Aber wenn es kein Geld mehr für irgendeine Leistung gibt, dann macht es auch keiner.
Ja, man hat halt das Gefühl, das Gesundheitsministerium ist so ein kleiner Sandkasten, wo man immer versucht, so eine kleine Sandburg zu bauen. Und die macht man aber auch im nächsten Schritt dann direkt wieder kaputt. Was auch nicht irgendwie unglaubwürdig.
Wie gesagt, ich verstehe das einfach nicht, weil das ja Geld spart. Das versteht man ja nicht. Also wenn ich ein Labor vom Hausarzt in der Akte drin habe, dann sehe ich ja, habe ich einen Mehrwert davon, kann gucken, ob eine Nierenfunktion eingeschränkt ist oder was weiß ich. Ja. Und muss nicht selber nochmal machen.
Und ich meine, die Menschen, ich finde, es gibt schon einige Patienten, die sich jetzt daran gewöhnt haben und auch mal sagen, so sehen sie das denn nicht in meinem Ordner? Dann so, ah ja, stimmt, dann guckst du die EPA rein. Dann haben schon sich jetzt Leute bemüht und insbesondere natürlich Ärztinnen und Ärzte da auch, die zu befüllen und so ein Konzept zu erstellen. Wenn dieser Anreiz jetzt genommen wird, es wird keiner mehr machen.
Besonders jeder Radiologe lädt da aktuell die Befunde rein. Das wird einfach dann nicht mehr passieren.
Ja, schade.
Na gut. Du hast ja aber trotzdem noch was anderes erlebt. Julia, möchtest du da noch was zu berichten?
Vielleicht nur am Rande kurz, weil wir jetzt ja auch nochmal über die Zuckersteuer kurz gesprochen hatten, die ja hoffentlich doch kommen soll. Ich war jetzt am Wochenende in Hannover gewesen auf der Hauptversammlung vom Marburger Bund. Der trifft sich ja zweimal im Jahr mit allen Landesverbänden und schaut mal, was bei der Politik mal wieder auf die Agenda geschrieben werden soll. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon gesehen. Aktuell setzt man sich doch eher für präventive Themen ein. Und auch hier ging es nochmal um vor allem Kinder- und Jugendschutz, insbesondere im Hinblick auch auf Social Media und Alkohol. Und da hat der Marburger Bund vor allem Schlagzeilen geschlagen mit der Aussage, der Verkauf hochprozentiger alkoholischer Getränke soll ausschließlich in lizenzierten, spezialisierten Verkaufsstellen, sogenannten Alkoholshops, erfolgen. Mal gucken, es gab natürlich noch deutlich mehr, was man beschlossen hat, wofür man sich einsetzen möchte. Aber das ist doch wieder so der Brainer, wie der Felix so gerne sagt, der jetzt eben publik gegangen ist. Ich finde es nach wie vor immer eine schöne Veranstaltung, hat dann doch immer das Gefühl, auch aktiv so ein bisschen an der Gesundheitspolitik mitgestalten zu können. Aber ich muss sagen, wie gesagt, ich schätze das sehr. Und ich war auch nochmal bei so einem Dialogforum von der Bundesärztekammer dann gewesen am Montag. Das ist schon cool, irgendwie auch so die direkten Einblicke zu bekommen. Aber ich bin schon irgendwie mit so ein bisschen bedrückter Stimmung, ehrlich gesagt, wieder heimgefahren. Weil auch das, was wir euch jetzt ja gerade schon erzählt hatten, mit dem GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz. Aber ich weiß nicht, man hat nicht so wirklich die Hoffnung, dass irgendwie sich gerade was zum Guten wendet, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, deswegen hier vielleicht nur der Appell, Leute, engagiert euch wirklich, egal in welchem Gesundheitsberuf ihr arbeitet, weil ihr findet Gehör in euren Berufsgruppen sicherlich. Wenn ihr Lust habt, nach wie vor beim Marburger Bund Hessen mitzumachen, sagt immer gern Bescheid.
An dieser Stelle bleibt mir nichts anderes mehr übrig, Julia, als zu sagen, dass ich immer wieder bewundere, wie sehr du dich engagierst und auch im Hinblick auf das Event, auf das wir nochmal im Outro eingeben, liebe ich wirklich, wie sehr du dich engagierst, insbesondere beim Marburger Bund und natürlich auch hier im Podcast.
Und was wir auch auf jeden Fall lieben, sind Kinder. Eine ganz besondere Gruppe in unserem Gesundheitssystem, die hier einfach tatsächlich sehr, sehr, sehr zu kurz gekommen ist bis jetzt in unserem Podcast. Deswegen werden wir sie heute genau dieser Kleingruppe widmen und haben dann eben auch im Verlauf noch ein ganz besonderes Interview für euch vorbereitet. Schon für manchen Erwachsenen ist ein Krankenhaus ein Ort, der eher mit unschönen Assoziationen wie Leid und Langeweile behaftet ist. Doch wie gruselig ein Krankenhaus dann erst für ein Kind sein muss, können wir nur mutmaßen.
Ist so.
Wenn Menschen einem auf einmal immer wieder pieksen wollen und man sein Zimmer auf einmal mit jemand Fremden teilen muss, wenn Kinder schon Krankenhauserfahrung sammeln müssen, dann doch wenigstens so, dass sie verstehen, was um sie herum passiert und keine Angst haben müssen, wenn man eigentlich nur versucht, ihnen zu helfen. Zum Glück gibt es die Aktion Kinder im Krankenhaus, kurz AKIC, die sich für die Rechte von Kindern im Krankenhaus einsetzt und eine kindgerechte Umgebung und Abläufe ermöglicht. Und wenn Mama und Papa mal kurz nicht bei ihren Kindern im Krankenhaus bleiben können oder Langeweile aufkommt, kein Problem, auch dafür haben sich die Mitglieder von AKIC etwas einfallen lassen.
Sehr schön. Da bin ich mal gespannt, liebe Julia, was du da vorbereitet hast.
Ja. Felix, ich bin ja zum Glück immer da rumherum gekommen, mal ins Krankenhaus zu müssen. aber du musstest als Kind ja leider tatsächlich mal im Krankenhaus behandelt werden. Wie ist dir dieser kleine Ausflug im Urlaub auf Mallorca im Gedächtnis geblieben?
Ja, sehr präsent natürlich, weil ich war schon relativ alt, nämlich 5 Jahre. Und wir sind, glaube ich, das erste Mal in Urlaub geflogen, damals auf die schöne Insel Mallorca. Das war damals kein Urlaub auf dem Ballermann, sondern ein Urlaub mal zum Abspannen. Ich glaube, insbesondere für unsere Eltern. Julia war ja da auch schon auf der Welt und noch etwas kleiner. Aber ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, dass ich mich extrem davor gedrückt habe, ins Krankenhaus zu kommen und mich in so einem Schrank versteckt habe, weil ich Bauchschmerzen hatte und dann in so einem Schrank saß und da halt unbedingt nicht hin wollte. Und dann ist ja eine lebenslange Lüge mir widerfahren. Und zwar hat unsere Mutter ja lange beteuert, dass sie ja mit dabei war bei der Operation und mein Blinddarm hätte ausgesehen wie eine Salamischeibe. Ja, das war eine Lüge. Sie war nicht dabei bei der Operation. Und woran ich mich auch noch erinnern kann, ist, die Bronüle sah aus für mich wie eine Mandarine, als hätte mir jemand so eine Mandarine in den Arm gesteckt. Ja, weißt du, also halt, weißt du, von dem Butterfly oder von dem, ja, wie auch immer, halt diese 2 Flügelchen.
Ja.
Sah für mich aus, als hätte mir jemand eine Mandarine auf den Arm geklebt. Und ich habe mein Essen nicht gegessen, hat die Julia übernommen.
Ja, yep, dafür war ich immer zur Stelle. Aber hast du das damals eigentlich begriffen, was passiert?
Ach, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen.
Kannst du nicht sagen.
Alter, okay. Das war ja vor 15 Jahren oder so.
Felix ist 20, gerade erst geworden.
Ja, vor 20 Jahren ungefähr.
Ja, aber Wahnsinn, was einem dann im Kopf bleibt eigentlich und wie man halt, du warst super klein, aber wie man es halt einfach gar nicht versteht, was da passiert. Ne?
Was ich auch noch weiß, ist, dass halt Oma und Opa dann noch zu hingeflogen sind, das weiß ich auch noch.
Das weiß ich auch noch.
Und dass du deinen Ball verloren hast.
Ich wollte gerade sagen, das war eigentlich das Dramatischste an der Geschichte. Da habe ich mit meinem Papa am Meer gespielt und dann ist der ins Meer geplumpst. Naja, wir kennen die Behandlung von Kindern ja auch zum Teil noch aus der Uniklinik, wo wir gearbeitet haben, ne, wo wir auch häufiger mal minderjährige PatientInnen hatten. Und man sieht schon immer, wenn man über die Station läuft, auch vom Farbkonzept her ist alles ein bisschen anders. Die Strukturen sind etwas anders. Und ich zumindest empfand die Stimmung auch immer als etwas besser tatsächlich, weil es doch einfach netter und fröhlicher ist und ja, man halt schon versucht, einfach eine kindgerechte Umgebung zu schaffen. Da ist eben gerade die Aktion Kinder im Krankenhaus nicht ganz unbeteiligt daran. Und deswegen wollen wir uns die heute mal genau anschauen und euch da draußen vorstellen.
Gegründet wurde diese Vereinigung im Jahr 1968 im schönen Frankfurt am Main. Und das Aktionsbündnis Kind im Krankenhaus wurde, um genau zu sein, von einer Frankfurter Frauengruppe unter der Leitung von Irm Volkers ins Leben gerufen, um die Situation kranker Kinder und ihrer Eltern im Krankenhaus zu verändern. Damals betrat AKIC mit dieser Elterninitiative Neuland und ist somit eine historische, wenn nicht sogar die erste Eltern-Selbsthilfegruppe der Bundesrepublik. Seit seinem Bestehen hat es sich den Gesichtspunkt der Kinder zu eigen gemacht. Das Engagement ist natürlich, dass sich ehrenamtlich für die Rechte von Kindern im Krankenhaus einsetzt. Dabei spielt das Alter, das Krankheitsbild oder auch die Herkunft der Kinder natürlich keine Rolle. Sie möchten dauerhaft Voraussetzungen schaffen, um seelische Schäden von den Kindern im Krankenhaus abzuwenden. Die Leistungen, die erbracht werden, hängen ganz von dem Ort ab, wo sie aktiv sind, also von den Projekten, die vor Ort betreut werden und reichen von Betreuungs- über Besuchdienst bis hin zum bis zu Büchern, die zur Verfügung gestellt werden. Aber es gibt auch den AKIC-Rettungsteddy und auch noch viele Aktionen mehr.
Genau, und das muss ich sagen, war für mich so ein kleiner Superbrainer jetzt in dieser Folge, weil den Rettungsteddy, ich kenne den aus dem Rettungsdienst auch und habe den ja schon häufiger gesehen, auch wenn Kinder in die Notaufnahme kommen. Und mir war das nicht bewusst, dass tatsächlich AKIC diese Initiative hier in Frankfurt ins Leben gerufen hat und dann eben an die verschiedenen Rettungsdienstträger zum einen die Teddybären verteilt, die eben die Kinder ein bisschen abholen sollen auf dem Weg ins Krankenhaus. Und da wird auch direkt eine Infobroschüre noch ausgehändigt, eben mit Infos zu Kontakten, wenn man halt, ich meine, Unfälle passieren ja leider immer zu den ungelegensten Zeitpunkten, als Elternteil dann Unterstützung braucht oder vielleicht auch einfach Informationen über weitere Abläufe benötigt. Darüber hinaus orientiert sich AKIC mit seinen Projekten und Werten an einen international bekannten Charter und die stellen wir euch jetzt auch nochmal vor, um zu verstehen, wie wichtig ihre Arbeit ist. Denn nicht nur im Rahmen von medizinischen Maßnahmen gilt, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, sondern sie brauchen eine kindgerechte Behandlung und eben einen etwas anderen Umgang. Präklinisch hilft eben der Rettungsteddy, aber im Krankenhaus braucht es einfach noch ein bisschen mehr Support.
Da gibt es Grundsätze, die in der sogenannten EACH-Charta 1988 ins Leben gerufen wurden. Das umfasst insgesamt 10 Artikel über Rechte von kranken Kindern und Jugendlichen, die während einem Krankenhausaufenthalt berücksichtigt werden sollen und insgesamt von 12 internationalen Kinder- und Krankenhausinitiativen, darunter auch AKIC, halt verfasst wurden. Diese 10 Artikel wurden mit der Gründung des Dachverbandes EACH, European Association for Children in Hospital, als EACH Charter bekannt und sind inzwischen von führenden Medizin- und Pflegeverbänden anerkannt.
Wir werden euch das auch Ganze nochmal visuell auf Instagram natürlich zur Verfügung stellen mit kleinen süßen Illustrationen. Letztendlich geht es eben bei diesen Artikeln schon darum, dass eben der Transport ins Krankenhaus kindgerecht gestaltet wird, eben Stichwort Rettungsteddy. Dann geht es eben darum, dass auch die Rechte von Kindern natürlich im Krankenhaus berücksichtigt werden. Auch da soll natürlich gelten, dass man gemeinsame Therapiekonzepte erarbeitet und nicht einfach nur über den Kopf hinaus entschieden wird. Es geht darum, dass natürlich Eltern ermöglicht wird, auch mit aufgenommen zu werden als wichtigste Bezugsperson. Dann soll natürlich, ich meine, das soll natürlich bei keinem erfolgen, aber unnötige medizinische Maßnahmen sollen natürlich nicht vollzogen werden. Man soll körperlichen und seelischen Stress vermeiden. Es soll der kindgerechten Umgebung verbunden werden. Also wir haben es ja schon angesprochen, vielleicht etwas buntere Farbkonzepte. Die Möbel sollen entsprechend sein. Auch das Personal wird speziell geschult. Ich denke, was halt gerade vielleicht auch bei Kindern, die in der Pubertät sehr, sehr wichtig ist, dass natürlich auch da auf die Privatsphäre große Rücksicht genommen wird und das eben durch das ganze Team sichergestellt wird.
Einen Aspekt, den ich hier noch ganz spannend fand und den ich mir natürlich vielleicht auch früher gewünscht hätte, als ich damals auf Mallorca war und im Sterben lag, wäre natürlich eine Bewertungsmöglichkeit gewesen, um natürlich auch die Situation dann für Kinder, die nach mir kommen, angenehmer zu machen. Also insbesondere natürlich werde ich ja nicht der Einzige gewesen sein, der deutschsprachig in Mallorca war. Da gibt es bestimmt auch einen Dolmetscher-Service oder hätte es vielleicht gegeben, weil es ist ja ein beliebtes Auswanderergebiet auch. Und das wäre natürlich gut, einfach, dass man hätte da Feedback geben können, um auch was zu verbessern.
Das fand ich nämlich bei der Recherche auch ganz spannend, dass da eben sehr viel Wert auf Partizipation und auch Empowerment von Kindern gelegt wird. Und da gibt es tatsächlich auch noch verschiedenste Vorlagen, wie dann eben so Bewertungssysteme Kindern ermöglicht werden sollen. Also zum einen kann man durch verschiedene Fotos, die Kinder eben machen können oder Sammelboxen oder auch eine Wünschewand ihre Kritik äußern, aber auch Verbesserungswünsche dalassen. Und was ich zum Beispiel auch ganz spannend fand, dass es teilweise tatsächlich auch Briefe gibt, die direkt an den Direktor der Klinik oder eben die Geschäftsführung dann weitergeleitet werden. Also sehr, sehr ehrlich und ich denke auch sehr, sehr wichtig, ne, dass man natürlich die Betroffenen dann auch eine Stimme gibt. So, und jetzt kommen wir dann auch schon direkt zu unserem heutigen Interview mit Karin Schmidt, die Vorsitzende von AKIC hier in Frankfurt. Wir freuen uns sehr, dass sie sich zu einem Interview heute bereit erklärt hat. So, dann sage ich mal hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast heute, liebe Karin Schmidt. Du bist ja stellvertretend im Auftrag von AKIC heute hier im Auf Messers Schneide Podcast. Vielleicht kannst du dich unseren ZuhörerInnen gerade einmal kurz persönlich vorstellen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Herzlichen Dank. Ich bin seit 2002 bei AKIC, Aktion Kind im Krankenhaus, hier in Frankfurt Mitglied. Mein Name ist Karin Schmidt. Wir haben 4 Kinder und sind alle schon erwachsen. Und ja, als der dritte geboren wurde, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, etwas zu tun, weil alles gut gegangen war. Dann habe ich aber schnell gemerkt, mit 3 kleinen Kindern geht schon so, dass ich da mir nicht ganz viel andere Zeit nehmen soll. Aber als dann der vierte auf die Welt kam und das Stillen fertig war, habe ich gesagt, so und jetzt aber ran. Und dann habe ich mir für meine ersten Einsätze tatsächlich immer einen Babysitter suchen müssen, bin dann nur abends hin, was man bei Frühchen oder frühgeborenen Kindern ja auch gut tun kann. Und so bin ich eingestiegen bei AKIC und habe Kinder angefangen zu betreuen.
Wie bist du denn eigentlich auf AKIC aufmerksam geworden? Hattest du da selber Kontakt gehabt damals schon, als du entbunden hattest, zum Beispiel im Krankenhaus? Oder woher kanntest du AKIC?
Nein, ich hatte überhaupt keinen Kontakt, weil ich das große Glück hatte, dass eben keine Unterstützung notwendig war, aber eben auch dadurch dieses Gefühl da war, ne, ein großes Glück zu haben. Und mir war bewusst, also selbst wenn man Kinder bekommt, sieht man ja auch, was trotzdem so in so einem Krankenhaus alles sich bewegt. Und da habe ich gedacht, so ja, da muss ich was tun und hatte mir eigentlich vorgestellt, ich lese Kindern vor. Das habe ich so schön vorgestellt, dahin zu gehen, Alltag. Und das ist tatsächlich uns auch heute noch mindestens bei jedem Zweiten, der zu uns kommen will, der Fall, dass sie sagen, ach, ich habe ein bisschen Zeit, ich würde gerne Kindern im Krankenhaus vorlesen. Also es ist tatsächlich gar nicht ungewöhnlich.
Spannend, schön. In welchem Krankenhaus warst du dann initial gewesen in Frankfurt?
Ich bin mit einer Kollegin in die Uniklinik gegangen, weil dort eine große Frühchen-Intensivstation ist. Und die hat gesagt, komm noch mal mit. Ich zeig dir das mal, dann kannst du schauen, ob das für die, was für dich ist. Und sie hat mich da ganz freundlich eingeführt und mir auch so ein bisschen die anfängliche Angst genommen, weil natürlich mit so ganz kleinen Wesen kannte ich mich überhaupt nicht aus. Trotz meiner 4 Kinder war das schon was ganz Besonderes. Und das kleine Mädchen, was ich da betreut habe, hat sofort mein Herz ergriffen. Und ich habe gesagt, und wenn es das Einzige ist, was ich bei AKIC mache, dann hatte es schon einen Sinn, warum ich hierher gekommen bin, weil dieses Kind hat mir so viel zurückgeschenkt. Das war sehr berührend.
Das klingt wirklich sehr, sehr schön. Wie kann man sich denn so eine Arbeit dann vorstellen im Krankenhaus? Kommen die Eltern auf euch zu oder geht ihr aktiv rum und fragt einfach nach, wer vielleicht gerade Lust hat oder wer vielleicht auch mal Entlastung braucht in so einem wahrscheinlich ja dann auch für die Eltern emotional belastenden Krankenhausaufenthalt?
Ja, es ist tatsächlich, sind ganz viele verschiedene Gründe, warum und wie wir in ein Krankenhaus kommen. Also was wir definitiv nicht machen, wir gehen nicht einfach hin. Also und wir gehen nicht einfach in irgendein Zimmer. Das heißt, wir werden gerufen für die Einzelbetreuungen, dass wenn Eltern signalisieren oder Krankenschwestern merken, hier ist eine Familie überfordert oder hier kommen so selten die Eltern, Mutter, Vater, eine Verwandtschaft und besuchen das Kind. Das sind ja so Alarmsignale und dann nehmen die Mitarbeiter der Klinik Kontakt zu den Eltern auf. Ja, das heißt, das machen, manchmal sind es die Ärzte, aber ganz oft auch die Krankenpflege, die das natürlich sehr schnell wahrnimmt, wenn eine Mutter überfordert ist. Man sagt es auch eher einer Krankenschwester, wenn man in Not ist, als einem Arzt. Und dann ist es so, dass die sich an uns wenden. Also wenn die Krankenschwester sagt, ich kenne hier AKIC, die machen ehrenamtlich einen Besuchsdienst im Krankenhaus, könnten Sie sich denn nicht vielleicht vorstellen, dass Sie sie unterstützen? Und wenn die Eltern sagen, ja, dann fragen die, wollen Sie sich melden oder sollen wir Bescheid sagen? Und so wird dann unser Kontakt aufgebaut. Wir erhalten entweder einen Anruf oder eine E-Mail mit dann ein paar Informationen. Wir rufen dann zurück. Wir haben bei uns alle, sind wir Mitglied bei AKIC. Und jeder, der hier ein Kind besucht, muss ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und auch eine Masernbescheinigung. Das ist ja in Deutschland Pflicht. Und wenn das vorliegt, dann gibt es Probetermine und dann können die neuen Interessenten oder dann die Kollegen auch zu den Kindern ins Krankenhaus gehen. Manchmal wünschen sich die Eltern einen Kontakt, ein erstes Kennenlernen. Manchmal ist aber die Not so groß, dass sie froh sind, wenn sie nicht hin müssen. Und dann muss die Krankenschwester oder der Krankenpfleger uns das Kind zeigen und die Gegebenheiten erklären.
Und bist du dann hauptsächlich in der Funktion, auf das Kind aufzupassen und zum Beispiel vorzulesen? Oder dürft ihr quasi auch mal zusammen in die Cafeteria gehen oder rausgehen? Oder kümmert ihr euch vielleicht auch einfach mal um die Geschwister, wenn die da sind und man das Gefühl hat, die kommen zu kurz? Oder ist das wirklich eher für die kleinen PatientInnen, die dann im Krankenhaus sind?
Du hast eigentlich alles genannt. Also wir machen es ganz, ganz breit gefächert. Wir gehen wirklich von 0 bis 18. Das heißt, wenn wir kleine Frühchen haben, betreuen wir die Känguruen mit ihnen. Wir betreuen kleinere oder größere Kinder im Spielzimmer, wenn es denn eine Spielzimmerbetreuung gibt. Das ist auch in jedem Krankenhaus unterschiedlich. Wir besuchen die Kinder am Bett oder wir machen mit ihnen gemeinschaftlich was. Wenn sie so weit mobil sind, dass sie mal raus können, dann gehen wir dann auf den Spielplatz der Klinik oder wir gehen in den Innenhof oder was auch immer dann gerade angesagt ist. Aber wir bleiben komplett auf dem Klinikgelände, nur dort sind wir versichert. Das heißt, wir machen alles das, was ein normaler Besuch eben auch machen würde. Aber wir füttern nicht, wir wickeln nicht, wir machen keine pflegerischen Maßnahmen. Auch dafür sind wir nicht versichert. Und das ist auch sehr kompliziert. Das wäre bei kranken Kindern eben auch sehr unterschiedlich. Und von daher ist es ganz klar geregelt, wir machen das, was eben die Oma, Tante, Nachbarin eben auch machen würde. Und wir bleiben auf dem Klinikgelände gerne auch mit Geschwistern. Also logisch ist das, der wichtigste Mensch am Bett eines kranken Kindes ist die Bezugsperson, die persönliche, Mama, Papa, Oma, Tante, wie auch immer. Und nur wenn die nicht können, dann steigen wir ein. Und tatsächlich hat jetzt neulich mal jemand zu mir gesagt, naja, ich spreche eigentlich lieber vom bürgerschaftlichen Engagement. Und da habe ich gesagt, kann ich verstehen. Aber bei uns in unserem Zusammenhang ist das Wort Ehrenamt doch passender. Denn es ist für uns eine große Ehre, dass die Eltern uns ihre Kinder anvertrauen.
Ja. Auch nicht selbstverständlich, ja. Klar, natürlich.
Vor allem ganz genau, ja.
So belastenden, unter Umständen akuten Situationen ja auch.
Ja, also ich habe mich gefragt, ob ich als junge Mutter das hätte zulassen können, dass jemand Fremdes zu meinem Kind geht. Also ich glaube, das ist ein großes Vertrauen, was uns entgegengebracht wird. Natürlich ist es auch manchmal so, dass die Eltern sagen, na, wenn die Schwester oder wenn der Arzt mir sagt, das ist wunderbar oder dem können Sie vertrauen, dann versuche ich das, ja. Es gibt auch immer mal wieder Eltern, die 2-3 Mal Besuche von uns brauchen und dabei bleiben und erstmal schauen, wie reagiert mein Kind auf diese Betreuungsperson, wenn die Besuche länger sein müssen. Aber an sich ist es, ja, ich finde es immer ganz besonders, dass wir hingehen dürfen.
Ich stelle mir das auch, also für euch sehr, sehr emotional herausfordernd unter Umständen vor. Ich meine, gerade kleinere Kinder, die ja dann doch vielleicht auch über eine längere Zeit manchmal im Krankenhaus sein müssen und man die dann über einen längeren Zeitraum betreut. Man baut ja wahrscheinlich doch irgendwo eine Beziehung auf. Mhm. Ist es denn, ich sag mal in Anführungszeichen, erlaubt auch danach, wenn die Kinder entlassen sind, noch Kontakt zu halten oder ist es eher nicht gewünscht und trennt ihr das ganz klar dann mit der Entlassung ab?
Tatsächlich spannend, weil wir eben gerade darüber gesprochen hatten. Eine Kollegin, die jetzt schon über 20 Jahre bei AKIK ist, die erklärte einer jungen Kollegin gerade, dass es natürlich nicht gleich mit Entlassung des Kindes emotional einfach so ein Schnitt gemacht werden kann. Und manchmal rufen die Eltern einen auch nochmal an oder schicken ein Foto oder ein kleines Video, wenn ein Kind, was man vielleicht 3 Monate als Frühchen betreut hat, irgendwann die ersten Schritte geht oder so. Das ist ja auch toll. Aber irgendwann muss man auch die Kinder loslassen, weil es kommen ja neue, die auch genauso viel unsere Aufmerksamkeit brauchen. Und natürlich müssen wir dann auch manchmal Entwicklungen begleiten, die nicht ganz so einfach sind. Und dann ist es gut, wenn man sich das ein bisschen angewöhnt ist vielleicht das falsche Wort, aber dass, wenn man ein bisschen geübt hat, dann auch ein Kind, wenn es gesundet ist oder gut versorgt, wieder in der Familie ist, gehen lässt. Ja, weil es warten neue Kinder auf einen, die genauso gerne die volle Aufmerksamkeit haben möchten.
Und wie sieht die Ausbildung bei euch aus? Also darf man direkt quasi zu allen Kindern hin oder gibt es besondere Vorbereitungen, wenn man jetzt zum Beispiel, du hast es angesprochen, auf eine Frühchenstation geht, dass man erstmal mitgenommen wird oder wie wird man da herangeführt auch an den Besuchsdienst?
Wenn wir jetzt neue Interessenten haben, die sagen, ach ja, ich möchte gerne Kinder im Krankenhaus besuchen, dann nehmen wir sie mit. Wir suchen wohnortnah eine Klinik aus und wo ein Kollege auch vielleicht Zeit hat, jemanden mitzunehmen. Dann können Sie sich das anschauen, dann dürfen Sie es mal ausprobieren. Schweigepflicht, Datenschutz und diese Dinge müssen Sie mir schon vorher unterschreiben. Dann dürfen Sie sich das angucken, Führungszeugnis beantragen. Und dann gehen wir hin, damit Sie das kennenlernen. Und dann können Sie natürlich alles fragen. Wir haben keine extra Ausbildung. Aber klar ist natürlich bei so ganz kleinen Frühchen zum Beispiel, dass die Krankenschwestern dann erklären oder die Pflege oder ein Mediziner, was genau jetzt gemacht werden darf, was nicht. Es ist immer so, dass wir sofort klingeln dürfen, wenn wir eine Frage haben oder wenn irgendwas komisch ist, irgendwas piepst, was mich beunruhigt, dann klingel ich die Krankenschwester, weil das ist ihre Aufgabe, sich um das Kind zu kümmern, und wir sind einfach der unterstützende Part, der einfach die Zuwendung dem Kind schenkt, und wir haben immer einmal im Monat hier ein regelmäßiges Treffen, eine Betreuerrunde, in der sich alle miteinander austauschen können. Und hier kann man alles reden und fragen, weil wir ja alle die Schweigepflicht unterschrieben haben. Und wenn wir rausgehen, dann bleibt es eben hier. Ja, also das ist das Wichtige, dass man auch losgelöst davon sein kann. Und manchmal laden wir uns Experten ein. Ja, wir hatten mal einen Klinikchef, der hat über Impfen erzählt, oder wir hatten mal eine Seelsorgerin bei uns, die uns auch ihre Sicht mal mitgeteilt hat. Denn manchmal sind diejenigen, die im Krankenhaus arbeiten, kriegen eher was mit, dass eine Familie eine Unterstützung braucht, als vielleicht die Pflege oder jemand anders. Und so haben wir unsere Strukturen erklärt, weil manchmal kommt eine Mail, ja, wir würden gern morgen früh um 10, müsste jemand mal kommen. Und also dann haben die das gar nicht verstanden, dass wir das ja ehrenamtlich machen, dass wir erstmal in den Teams gucken müssen, wer hat denn Zeit, wer passt zu diesem Kind, wer hat schon mal so ein Frühchen oder wer hat schon mal so einen Dreijährigen betreut oder wer war schon mal in Höchst auf der Kinderchirurgie. Ja, wir sind halt überall in den Kliniken, wo Kinderklinik draufsteht. Also Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, richtig gesagt. Und jede Klinik ist anders. Jedes System funktioniert anders. Natürlich, uns eint alle, dass wir den Kindern die bestmögliche Versorgung angedeihen lassen wollen, dass wir die Rechte von Kindern im Krankenhaus im Blick haben und so weiter, ihre Privatsphäre achten. Und das ist das, was wir sozusagen alle gemeinsam haben. Aber jede Klinik hat so ihre ganz Besonderheiten.
Du hast es ja schon angesprochen, gerade auch, also Kinderchirurgie ist eine Station, wo ihr vertreten seid. Natürlich Kinderheilkunde, Frühchenstation. Seid ihr eigentlich auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie?
Nein. Da sind wir tatsächlich nicht, weil das ist ein Bereich, der ist hochsensibel und der ist auch sehr ausgebildet. Und da kann man mit einem ganz gut gemeinten Satz auf Arbeit von einer Woche, von einem Monat umschmeißen. Also das ist, wir haben den Kontakt insoweit, dass wir mit dem Psychologen immer mal auch in Kontakt treten können, wenn wir mit einer belastenden Situation konfrontiert werden. Wenn wir mal eine Not haben, dann können wir die fragen. Es kommt auch mal vor, dass die sagen, habt ihr ein schönes Buch für uns oder so, auch sowas. Aber betreuen tun wir diese Kinder nicht.
Okay. Ist ja auch gut durchdacht, dann muss man sagen, von dem Hintergrund beleuchtet. Auf jeden Fall macht das Sinn.
Ja.
Du hast es ja eben schon mal angesprochen, ne? Die Kinderrechte sind ja auch vor allem ganz, ganz wichtig und stehen ja auch im Fokus von AKIC, weil ihr richtet euch ja auch nach den internationalen Leitlinien der, sagt man EACH-Charta oder EACH-Charta?
Ja, EACH-Charta. Mhm. Ja.
Ihr werdet das sicherlich ja auch in eurem ehrenamtlichen Alltag umsetzen. Habt ihr denn nach außen, außerhalb vom Krankenhaus, auch eine Wirkung auf die Politik? Habt ihr das Gefühl, ihr könnt auch außerhalb des Krankenhauses auf Kinder aufmerksam machen und auf ihre Rechte im Krankenhaus?
Ja, politische Arbeit ist ja natürlich schon noch eine ganz andere Hausnummer. Die Verhältnisse ändern sich auch ständig und man muss sehr da beweglich sein. Tatsächlich nimmt die Arbeit im Krankenhaus sehr viel Raum ein, aber wir haben auch einen Dachverband, AKIC e.V., der auch hier glücklicherweise in Frankfurt sind, sodass ich da auch mitarbeiten darf. Und die Rechte von Kindern im Krankenhaus, das sind ja, die EACH-Charta ist ja europäisch, European Association for Children in Hospital and Healthcare. Also das ist tatsächlich auch hinzugefügt worden, weil uns ganz klar ist, es gibt auch darüber hinaus vom Krankenhaus in den anschließenden Heilbehandlungen, im Vorfeld die Rettung. Also alles muss Hand in Hand gehen, wenn wir eine optimale Versorgung von verunfallten oder traumatisierten Kindern haben wollen. Natürlich ist klar, ein Kind soll nur ins Krankenhaus, wenn es wirklich notwendig ist. Das muss man heute aber gar nicht mehr sagen, weil die werden ja auch oft so schnell nach Hause geschickt, dass man manchmal sagt, wow, das ging jetzt, aber das war wie ein Galopp. Also von daher politisch, wenn wir die Möglichkeit haben, irgendwo einen Reporter zu haben, der uns zuhört, dann bringen wir natürlich immer wieder an, dass Kinder in Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin gehören. Und zwar von 0 bis 18. Und dann brauche ich einem 13-, 14-Jährigen nicht sagen, nur weil er ein großer Junge ist oder ein schon sehr erwachsen wirkende junge Dame ist. Es sind eben trotzdem Jugendliche. Und die brauchen Fachpersonal, die dafür ausgebildet sind, in dieser Altersklasse auch die Menschen zu versorgen. Und da kann ich nicht sagen, naja, du wiegst jetzt halb so viel wie ein erwachsener Mann von 40, dann kriegst du die halbe Tablette. Das ist ja eben nicht die Realität. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Natürlich kann ein Mandel-OP auch in einer normalen Klinik gemacht werden. Und wenn mein HNO das macht, dann kann ich entscheiden. Aber auf der anderen Seite möchte ich einen Chirurgen haben, einen Kinderchirurgen haben, der sein Handwerk gut versteht für spezielle OPs. Ich kann aber nicht, der kann da nicht sitzen und das täglich Brot machen die anderen. Ja, also der muss jeden Monat sein Geld kriegen und deswegen gehört auch jedes Kind, was chirurgisch operiert wird, zu einem Kinderchirurgen. Ja, wenn ich natürlich irgendwo auf dem Ländlichen bin und die nächste Chirurgie 120 Kilometer weg ist und ich habe was nicht warten kann, dann muss ich das so nehmen, wie es kommt. Aber wenn ich die Chance habe und eine Versorgung hinkriegen kann, wo ein Fachmensch sitzt, dann sollten wir es tun und wir kämpfen dafür, dass Kinder in Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin kommen.
Ja, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema aktuell noch im Rahmen der Krankenhausreform, ja auch, muss man sagen, wo man ja auch noch nicht so genau um den Ausgang weiß, ne? Also auch da sicherlich wichtig, den Kindern eine Stimme zu geben in der Hinsicht.
Ja, und in der Ausbildung der Pflege auch.
Auch das,
das ist genauso ein wichtiger Aspekt, ja, weil die Generalistik wird uns verkauft als das wunderbare Ding und wir können dann überall arbeiten. Für die Kinderkrankenpflege ist es ein großer Rückschritt. Wir verlassen Expertise, die wir eigentlich haben. Und ich frage mich, wie viele von den Menschen, die diese Ausbildung machen, gehen wirklich irgendwo in andere Länder, dass das so wichtig ist. Eine Vertiefung ist schön, aber bringt am Ende Praxisstunden ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, 40 zu 200. Die Zahlen variieren ja auch, aber wir brauchen eine Schwerpunktlegung, zumindest das im dritten Lehrjahr. Und die Menschen können dann hinterher auch Kinder gut versorgen. Natürlich muss jeder Berufserfahrung sammeln, das ist ohne Frage. Aber wenn ich eine Ausbildung gemacht habe und ich habe einen Schwerpunkt Kinderkrankenpflege, dann wissen wir, hier hat jemand auch in der Kinderkrankenpflege seinen Abschluss gemacht. Das heißt, er hat eine Prüfung absolviert, die speziell für Kinder und Jugendliche ist. Und das ist eine gute Voraussetzung, um dann auch adäquat Kinder versorgen zu können.
Essentiell, auf jeden Fall.
Ja, ja. Und auch das unterstützen wir.
Sehr, sehr schön. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle. AKI gibt es ja wirklich schon seit knapp 60 Jahren, haben wir ja auch schon im Vorhinein an das Interview einmal erzählt. Kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einen Ausblick darüber geben, ob es irgendwelche großen Programmpunkte oder Änderungen auch in den nächsten 5 Jahren gibt? Oder denkst du, so wie es jetzt ist, ist es gut und so soll es auch hoffentlich weitergehen?
Ja, als AKIG 1968 gegründet wurde, war damals, ist ja auch ein Jahr, wo viel sich bewegt hat, war es noch ganz, ganz üblich, dass man die Kinder im Krankenhaus abgegeben hat. Da hat man, wenn man Glück hat, ein etwas ausführlicheres Gespräch mit einem Arzt gehabt. Der hat einem dann gesagt, so, ja, ihr Kind, wenn ich das jetzt hier so untersucht habe, meistens war man auch bei Untersuchungen nicht dabei, das sieht nach einer Blinddarmreizung aus, der Blinddarm muss raus. Das wird ungefähr eine Woche dauern und dann rufen wir Sie an und dann können Sie Ihr Kind abholen. Eltern heute können sich das überhaupt nicht vorstellen. Die Vorstellung, dass man ihnen ihr Kind abnimmt und dann sagt, naja, ich ruf dich an, wenn du es wiederholen kannst, undenkbar. Diese Anfangsjahre waren wohl wirklich sehr schwierige Jahre. Also ich weiß noch, mit 3 Jahren, da war ich 1968 3, habe ich meine Eltern, als ich Mandel-OP hatte, nur durch eine Glasscheibe gesehen. Wir waren da schon fortschrittlich, dass die Eltern schon mal durch die Scheibe gucken durften und ein bisschen winken.
Unvorstellbar.
Hallo, ich bin da, bis bald. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Ich war da, habe eine Erinnerung daran. Und wir haben dafür gekämpft, haben dann dieses einmal wöchentliche, da war das Besuchszeit samstags, dann irgendwann gab es die tägliche Besuchszeit von einer Stunde. Dann hat schon vorher jemand an die Türen geklopft. Besuchszeit ist gleich zu Ende. Auch das würde sich heute keiner vorstellen können. Durch Corona mussten wir wieder erfahren, wie das ist, wenn man nur bedingt zum Kind darf oder nur einer. Wenn die Mutter dann heim ist, dann durfte an dem Tag kein zweiter. Manche Kliniken haben es dann vielleicht erlaubt, dass dann Mama, Papa tauschten. Sehr viele Regularien. Da hat man wieder eine Ahnung davon bekommen, wie das ist. So hat sich AKIG entwickelt. Heutzutage ist Mitaufnahme kein Thema mehr. Es ist höchstens noch so, dass man sagt, bis 9 Jahre, bis 7 Jahre, krankenkassenmäßig unterschiedlich, bundeslandmäßig unterschiedlich. Durch den Föderalismus haben wir so viele verschiedene Systeme, Regeln, dass es auch schon wieder schwierig ist. Am Ende eint es alle, dass wir die Kinder gut versorgen wollen. Und was deutlich neu ist oder sich dahin entwickelt hat, ist, dass wir uns gemeinsam denken. Also die Pflege, die Medizin und die Familie. Es ist klar, wir kriegen ein Kind nur gesund oder gut versorgt nach Hause, wenn wir alle zusammenarbeiten. Und es ist nicht mehr so, dass so ein Arzt, der, man hat früher gesagt, halb Gott in Weiß, ja, dass die nicht auf die Eltern eingehen. Die wissen ganz genau, wir sind die Spezialisten, die Fachleute für unsere Kinder. Die Medizin ist es für die medizinische Versorgung, für all das, was da zu leisten ist. Und die Pflege ist dafür der Fachmensch, die Fachfrau, der Fachmann. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Die Medizin spezialisiert sich immer mehr. Da gibt es Chirurgen, die machen nur Hände. Ich finde das natürlich klasse. Die machen das und können es dann auch super. Die Pflege soll alles können, von 0 bis 8 bis 99. Ja, und in älter. Der generalistischen Ausbildung. Ja, und so. Und ich glaube, wir schaffen es besser alle gemeinsam. Und die Sprache hat sich sehr verändert. Wir gehen sehr viel wertschätzender miteinander um. Ich bin sehr froh, dass sich dieses Wort etabliert hat. Wir achten aufeinander. Natürlich gibt es unter Zeitdruck, unter Personalnot, gibt es immer auch Spannungen. Aber wir schaffen es immer wieder, auch hier in guten Austausch zu gelangen. Und da möchten wir natürlich weiter dran arbeiten. Deswegen sind wir als Elternverband eben auch sehr daran interessiert, so eine Pflegeausbildung, den Dialog miteinander zu haben und voneinander zu lernen.
Ja. Das ist doch ein sehr schöner Ausblick und ein sehr schöner Abschluss, finde ich auch. Wir wären persönlich jetzt am Ende unserer Fragen. Hast du vielleicht noch etwas, worauf du gerne aufmerksam machen würdest oder was du unseren Hörerinnen mitgeben möchtest?
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass die Eltern wissen, sie sind die wichtigsten Personen für ihr Kind. Und sie sind überhaupt nicht alleine. Es gibt in den Situationen im Krankenhaus auch mal Situationen, wo man sich alleine fühlt. Aber man darf immer fragen, man darf sich Hilfe holen. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, meine Kräfte sind aufgebraucht, ich brauche Hilfe. Holt euch die Hilfe, wenn ihr was nicht versteht. Fragt die Ärzte, die helfen. Es ist Zeit, die manchmal fehlt. Aber wenn ich wirklich sage, Entschuldigung, ich brauche eine kurze Info, ich bin so aufgeregt, haben Sie Zeit für mich? Dann muss man vielleicht Geduld haben, dass man dann geantwortet bekommt. Jetzt habe ich gerade den nächsten oder ich habe gleich eine OP, aber ich komme morgen auf jeden Fall vorbei. Und ich glaube, wenn wir das lernen, eine Sorge, eine Not der Eltern aufzunehmen, und dann ist die Antwort, die kann ganz kurz sein, die hilft aber schon, dass wir entspannt sind. Und umgekehrt genauso, der Mediziner braucht sich nicht hinter Fachbegriffen verstecken, weil er vielleicht emotional auch gerade dran ist und sich Sorgen macht. Die haben manchmal, traut man sich nicht zu sagen, ich habe auch Sorge, aber ich gebe mein Bestes. Wenn wir uns das ehrlich sagen, dann vertrauen wir einander auch. Und ich denke dann, das spüren die Kinder. Die Kinder spüren, wenn wir sie nicht richtig informieren. Wir müssen denen aber auch nicht gleich die ganze OP ausbreiten, sondern einfach sagen, morgen ist deine OP, aber da sind Leute, die werden uns helfen und ich bin bei dir. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wenn wir miteinander das gestalten, dann schaffen wir es auch, dass unsere Kinder angstfrei durch so eine Zeit kommen.
Ja, ein Plädoyer an die richtige Kommunikation und Wertschätzung.
Das stimmt.
Ja.
Darauf machen wir ja auch immer gerne hier aufmerksam. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit und fürs Mitmachen. Und ja, wir hoffen, alle da draußen konnten jetzt einen tollen Einblick darüber bekommen, was ARKIK ist und über eure tolle ehrenamtliche Arbeit. Vielen, vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank, dass ich euch erzählen durfte. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Oil ist das Allheilmittel für dich. Gutes Texas Oil. Jeden Tag ein Liter.
Das würden sich die Kinder im Krankenhaus, glaube ich, nicht so sehr wünschen, wie die gute Betreuung durch die lieben ehrenamtlichen Helfer von ARKIK. Und dann damit sage ich nochmal vielen Dank an das liebe Interview. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Vielen, vielen Dank.
Und dann kommen wir auch schon direkt zu unseren Verbesserungsvorschlägen beziehungsweise zu unserer Take-Home-Message. Und zwar ist heute mal wieder herausgekommen, dass es einfach ganz essentiell und wichtig ist, Kindern eine Stimme zu geben. Und auch gilt es einfach, Kinder in alle Entscheidungsprozesse und in das Prozedere, gerade im Krankenhaus, mit einzubinden. Man muss einfach viel erklären, den Kindern nahebringen und dann kann es auch gut funktionieren. Und ich glaube, das haben wir auch beide schon im Krankenhaus so gelernt, aber konnten das heute nochmal sehr gut vertiefen. Was natürlich auch wichtig ist, ehrenamtliche Vereinigungen wie ARKIK zu unterstützen. Wir verlinken wie immer nochmal in der Folgenbeschreibung den Link zur Internetseite. Hier kann man sich zum Beispiel beteiligen, indem man einen Rettungsteddy kauft, mit dem man dann die Finanzierung von weiteren Teddys unterstützt.
So sieht's aus. Und vielleicht an dieser Stelle auch noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an meine Patientin, die mich ja tatsächlich ursprünglich auf ARKIK aufmerksam gemacht hat. Das möchte man natürlich nicht zu kurz kommen lassen. Vielen, vielen Dank auch für die Herstellung des Kontaktes dann mit Frau Schmidt und viel Erfolg weiterhin bei der Betreuung von Kindern im Krankenhaus. Und damit würde ich sagen, auch diese Woche haben wir wieder gelernt, ein Missstand ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern eine Chance für Verbesserung. Also wenn auch du dich nicht an Missständen verbrennen willst und scharf bist auf Veränderungen, dann schalte auch nächste Woche oder in 2 Wochen wieder ein.
Danke fürs Einschalten.
Zwischen Krankenhausdienst und Podcastproduktion bleibt immerhin Zeit für eine Kaffeepause.
Fake news, you know, it's just so fake.
So fake. Was nicht fake ist, Julia, ist, was wir am Wochenende gemacht haben. Und zwar, ich habe es am Anfang schon kurz angeteasert in unserem Newsblog beziehungsweise im Übergang zur Mainpart. Wir haben was erreicht, ich zum ersten Mal, du zum zweiten Mal, und zwar sind wir gemeinsam einen Halbmarathon gelaufen in Mainz und das haben wir auch dir zu verdanken indirekt, weil du hast mir das zu Weihnachten geschenkt und dafür bin ich jetzt retrospektiv zumindest auch sehr dankbar. Im Rahmen der Vorbereitung und meines Trainingsplans war ich nicht immer dankbar dafür, weil ich muss wirklich sagen, mir ist immer sehr schwer gefallen, mich aufzuraffen, laufen zu gehen. Wenn man dann erstmal läuft, finde ich, geht's. Am Sonntag war es wirklich sehr cool, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich glaube, ich war auch echt fit. Meine Wade zwickt jetzt zwar noch 2 Tage später ordentlich, aber vielen Dank und es war echt eine coole Experience.
Ja, ich muss auch sagen, es war echt cool, finde ich, mal wieder was so zusammen auch zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, wie oft ihr was mit euren Geschwistern unternimmt. Also ich meine, wir sehen uns ja schon regelmäßig und unternehmen auch immer was.
Echt?
Geht so. Aber halt mal was anderes zu machen, ne? Außer Podcast auch immer. Und nee, hat mich auch sehr gefreut, dass wir es zusammen durchgezogen haben. Uns da wirklich Schweiß und Tränen oder eigentlich nur meine Tränen vergossen haben. Ja, nee, also auch vielen Dank an alle, die in Mainz mitgelaufen sind. Es war sehr funny. Wir hatten ja noch ein kleines Reel hochgeladen. Felix hat ja fleißig gefilmt. Und es war auch sehr lustig, dass da noch jemand kommentiert hat, der uns tatsächlich gesehen hatte und vor allem gehört hatte, weil Felix, ich weiß nicht warum, ihm ist die Puste einfach nicht ausgegangen. Ja. Er konnte reden wie ein Wasserfall nach wie vor.
Wow. Ich habe Gas gegeben.
Das war richtig verrückt.
Also das Tempo, was Julia gelaufen ist, was so ein bisschen unter 6 Minuten pro Kilometer waren, was, wenn man sich dafür interessiert, schon so ein gutes Tempo ist, würde ich mal sagen. Und da konnte ich echt am Ende noch mal ein bisschen Gas geben, obwohl ich es wirklich sehr warm fand und wir auch, fand ich, under-equipped waren, was zumindest die Flüssigkeitsaufnahme anbelangt. Ich fand da die 5 Kilometer Stopps zum Trinken ein bisschen zu wenig, weil es schon so mit ein bisschen über 20 Grad und Sonne schon heiß war. Aber ja, am Ende konnte ich noch mal ein paar Körner zusammenkratzen und bin nicht Crash-out gegangen, wie
vielleicht
viele
an der
andere
Stelle,
in der Innenstadt.
Ja, auch an der Stelle vielleicht war es die Wasserflasche, die nochmal vom Wegesrand reingereicht wurde, die Felix auch geteilt hat, brüderlich muss man sagen. Ich weiß nicht, wie es um eure Ekelschwelle steht, aber Felix hat sie wirklich allen Menschen gegeben.
Klar.
Allen, ne?
War sehr nett. Haben keinen Herpes.
Wir haben so far keinen Herpes, toi toi toi. Aber ja, war echt mal wieder gut. Aber vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp auch für uns fürs nächste Mal, weil wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr auch nochmal einen machen, gell?
Ja.
Und apropos Gel, habt ihr noch Tipps für gute Gels? Wir hatten jetzt auch nur eins oder du hattest zwei genommen, ich hatte eins genommen. Es war, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Eure Carb-Loading-Strategien, eure
Verpflegungsstrategien.
Genau, wir sind offen für mehr. Wir sind absolute Anfänger, was Langstreckenläufe betrifft.
Aber wollen uns das jetzt auf jeden Fall noch mehr vornehmen, weil wir haben ja sonst nichts zu tun.
Ja.
So, jetzt kommen wir nochmal zu schlechten und guten Neuigkeiten hier ganz am Schluss. Wir haben es ja schon angekündigt in der letzten Folge. Es gibt eine mini kleine Pause, weil positiv kommt jetzt, ich heirate ja in 2 Wochen. Und damit müssen wir leider eine Folge mal ausfallen lassen. Das machen wir ja wirklich äußerst selten und äußerst ungern auch nur. Und wir melden uns dann mit unserem Podcast Triplet zu den Kindern zurück am 11.06. Und bis dahin habt ihr ja genug Folgen, die wir schon hochgeladen haben, wo man nochmal was nachhören kann oder vielleicht auch einfach ein bisschen recherchieren kann, was wir noch für Folgen aufnehmen sollen. Da könnt ihr uns jetzt auf den gängigen Adressen, die euch die Julia jetzt nochmal sagen wird, gerne mal eine E-Mail zum Beispiel schreiben.
Ihr könnt uns erreichen jederzeit, auch während unserer kleinen Minipause bei Instagram, ams-podcast heißen wir da. Gerne auch, wie gesagt, Inspiration für neue Folgen dalassen. Wer kein Instagram hat, auch gerne per E-Mail an aufmessersschneidepodcast@gmail.com. Auch hier guckt der Felix regelmäßig rein und leert das Postfach auch mal aus. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder auch eine unserer letzten, dann like nicht vergessen, damit helft ihr uns ungemein. Und wir freuen uns auch einfach, wenn wir regelmäßig mal wieder ein 5 Sterne oder 4 Sterne like.
5 Sterne.
5 Sterne, keine Diskussion.
5 Sterne oder keine Bewertung.
Naja, gut. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr, auch dann den Sommer weiter mit euch zusammen zu verbringen. Und dann sehen wir uns am 11.06. wieder.
Bussi Baba.
Fly to the dreamland. It's our dream to be together forever. Together forever. It's our dream to be together forever. Together forever. Together forever, together forever.